Neu und Weisheiten für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Ein Podcast für alle, die wissen wollen, was man wissen sollte, um erfolgreich und langfristig in der Wissenschaft zu überleben, zu arbeiten. Folge 8 mit Dr. Rebecca Riendorf. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und Interessierte an wissenschaftlichen Werdegängen zur 8. Ausgabe Neu und Weisheiten für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Heute darf ich Dr. Rebecca Riendorf begrüßen. Rebecca ist 36 Jahre alt und hat eine kleine Tochter im Alter von 1,5 Jahren. Sie lebt und arbeitet zwischen Düsseldorf und Essen. Aber warum habe ich Rebecca heute eingeladen? Weil Rebecca nach ihrer Promotion zwar die Möglichkeit gehabt hätte, an der Uni zu bleiben, sich aber für das Referendariat und den Weg an die Schule entschieden hat. Viele der Promovierenden in der Sportpsychologie, aber auch der Sportpädagogik oder Didaktik haben die Wahl zwischen Uni und Schule und die meisten, die ich zumindest kenne, wollen eigentlich lieber an der Uni bleiben, außer Rebecca. Das macht es so spannend zu erfahren, wie es zu dieser Entscheidung kam und welche Vorteile es gegebenenfalls auch hat, mit einer Promotion in der Tasche an der Schule zu sein. Das alles und noch viel mehr werden wir heute von Rebecca erfahren. Nur noch so viel vorweg. Rebecca arbeitet an einem Gymnasium in Essen. Unter anderem ist es eben auch die Eliteschule des Sports und eine NRW-Sportschule. Und sie ist dort Lehrerin für Sport und Deutsch. Darüber hinaus ist sie allerdings auch Beraterin für die Bezirksregierung und Fachleiterin. Für die, die noch nicht ganz genau wissen, was das bedeutet, Rebecca wird uns das gleich erklären. Und jetzt ist es mir wirklich eine große, große Freude, dass wir es schaffen, uns zu diesem Gespräch zu treffen und unsere ZuhörerInnen mal eine außeruniversitäre Sicht auf die Dinge bieten können. In diesem Sinne, hallo Rebecca.
Hallo liebe Franzi.
Es ist wirklich schön, dass du da bist und wir fangen, auch wenn wir natürlich heute mal eine andere Sicht einfangen wollen, immer mit der gleichen Frage an. Wie bist du denn überhaupt zur Sportpsychologie gekommen?
Ja, erstmal freue ich mich total, dass das klappt und dass wir uns zumindest digital endlich mal wiedersehen. Richtig schön. Da muss ich tatsächlich so ein paar Jahre zurückdenken. Ich komme ja aus Münster, habe in Münster mein Abitur gemacht und dann auch in Münster angefangen, eben auf Lehramt zu studieren. Und es war relativ zeitnah nach Studienbeginn, dass ich angefangen habe, als studentische Hilfskraft im Studiensekretariat zu arbeiten, im Bachelor. Und dann war in dieser Arbeitsgruppe Sportpsychologie irgendwie so ein neuer Dozent, der Jörg Schorer, der dann irgendwie Hilfskräfte suchte in seiner Arbeitsgruppe. Der Lehrstuhl wurde damals ja von Bernd Strauß geleitet, wie ja heute immer noch. Jedenfalls suchte der studentische Hilfskräfte und auf Empfehlung von, ich glaube damals Simone Lotz, habe ich mich dann vorgestellt und so habe ich zusammen mit Lennart Fischer damals bei Jörg Schorer angefangen, als Hilfskraft zu arbeiten. Und das war tatsächlich irgendwie eine total spannende und schöne Zeit, weil wir sofort ins kalte Wasser geschmissen wurden und bei ganz vielen unterschiedlichen Datenerhebungen mitmachen durften. Jörg hatte damals mit, ich glaube noch Norbert und Rufen zusammen so ein VIAS-Projekt an Land gezogen, also visuelle Informationsaufnahmen und Aufmerksamkeit im Sport. Unter anderem haben wir dann auch relativ früh schon Sichtungen des Deutschen Handballbundes begleitet und ja, waren immer so bei Datenerhebungen irgendwie ganz viel mit dabei und hatten ordentlich Spaß.
Aber war das eher, dass du einen Job wolltest oder war das eher, dass du wirklich sagtest, oh, okay, Sportpsychologie, das ist prima?
Tatsächlich eher Letzteres. Also so jobtechnisch war ich eigentlich von vornherein ganz gut aufgestellt, weil ich irgendwie immer nebenbei gearbeitet habe und dann, wie gesagt, auch im Stutzeck irgendwie viel gemacht habe. Und dann war das echt eher so das Interesse daran. Ich hatte, glaube ich, auch in dem Semester irgendwie die Vorlesung Sportpsychologie gehört und fand den ganzen Bereich super spannend. Und von daher habe ich da schon auch viel Zeit, auch Zusatzzeit investiert, außerhalb vielleicht der Stunden, die man dafür vergütet bekommt. Und das war dann eher die intrinsische Motivation und auch ja, der Spaß am Thema.
Ja. Und wie bist du dann zu deinem Forschungsthema gekommen?
Das war irgendwie so ein ganz spannender Prozess. Wie gesagt, wir durften echt tatsächlich von vornherein viel so auch Datenerhebungen begleiten und auch relativ schnell irgendwie eigenverantwortlich Dinge durchführen. Und eigentlich hat es dann gar nicht so lange gedauert, dass es klar war, okay, die Sportpsychologie und gerade so die Themen der Sportpsychologie, die interessieren mich neben den anderen Studieninhalten halt so ganz besonders. Und ich habe das irgendwie auch geliebt, ne? Am Campus dann im Arbeitsbereich irgendwie abzuhängen. Wir waren da irgendwie richtig viele, auch tolle Leute so auf unserer Ebene und wir haben gerne Zeit miteinander verbracht. Und dann kam es so eins zum anderen. Ich habe meine Bachelorarbeit dann über die subliminale Wahrnehmung von Torhütern geschrieben und habe da eben dann schon so ein bisschen so stärker in den Bereich gegangen. Ja, und dann kam halt das einfach so dazu, dass es immer mehr so Blickbewegungsforschung auch ganz konkret wurde. Und das war eigentlich so während des Masters, dass der Jörg Schorer mir so ein Buch in die Hand drückte, von so einer kanadischen Forscherin, Joan Vickers, irgendwie so, okay, Quiet Eye. Ja, irgendwie, das hieß irgendwie, glaube ich, Perception, Cognition and Decision Training, The Quiet Eye in Action. Und er sagte, ja, kannst du ja mal reingucken, vielleicht interessiert dich das ja. Wir überlegen irgendwie, ob wir so ein bisschen in den Bereich gehen. Ja, ich fand das dann total spannend und meine Expertiseforschung an sich fand ich immer schon unheimlich spannend, finde ich auch heute noch spannend. Und so kam ich dann so ein bisschen stärker auch so ins eigene Forschungsfeld, so der perzeptuellen Expertise. Habe dann meine Masterarbeit tatsächlich über dieses Quiet-Eye-Phänomen auch schon geschrieben und dann, ja, kam eben der Anschluss mit der Promotion, dass dann irgendwie relativ schnell klar war, okay, ich habe Lust, das zu vertiefen, ich habe Lust, da irgendwie auch so ein bisschen in die Breite zu gehen. Und ja, dann war so der Startschuss dafür gesetzt, zu sagen, okay, dann sattel ich dann doch auch noch eine Diss eben auf Bachelor und Master auf.
Was ja schon auch, also das jetzt ja, also du bist ja extrem früh dann schon mit diesen ganzen Forschungsthemen konfrontiert gewesen. Also das war ja dann, okay, dann war ein Haken hinter Master, um dann quasi auch schon mit der Diss anzufangen.
Ja, das war tatsächlich relativ früh. Also es war eigentlich schon so, dass der Bernd Strauß mich, glaube ich, irgendwann im Bachelor sogar schon mal zur Seite nahm. Das weiß ich, da waren wir irgendwie auf irgendwie so einem Mitarbeiterausflug. Die haben wir immer sehr gerne gemacht, die Sportpsychologen in Münster, die waren da immer sehr aktiv. Und dann fragte er irgendwie mal so salopp an und sagte so, man kann sich das eigentlich vorstellen, vielleicht mal nach dem Studium auch so an der Uni zu bleiben. Und damals, wie gesagt, irgendwie noch mitten im Bachelor und merkte aber so, boah, eigentlich ja, also warum denn eigentlich nicht? Und dann war so, ne, klar, ich machte meinen Bachelor, ich machte meinen Master. Und dann so diese Perspektive zu überlegen, ob es danach nicht noch weitergeht, die verfestigte sich dann immer mehr. Und dann, ja, war das auch eigentlich so ein Selbstläufer, dass ich für mich dann schon, ich habe schon abgewogen, ne, weil viele andere natürlich dann irgendwie auch ins Reff gegangen sind, als wir fertig waren. Und hatte für mich dann aber relativ klar, nee, das ist es noch nicht. Ich möchte gerne noch an der Uni bleiben und eben, ja, so ein paar Bereiche auch noch mal ganz anders vertiefen können, dann hast du ja noch mal ganz anders Zeit während so einer Promotion und das habe ich auch nie bereut. Also es war eine total tolle Zeit und es hat tierisch viel Spaß gemacht, auch dann irgendwie ja so diesen eigenen Bereich zu haben, eigene Datenerhebungen dann auch irgendwie zu machen, trotzdem in diesem großartigen Team irgendwie sein zu dürfen und ja, das immer kombiniert mit diesem dann auch eher speziellen Thema des Quiet Eyes, also diesem einen bestimmten Blickbewegungsphänomen, das war schon ja, das hat schon Spaß gemacht.
Und wenn du sagst, du hattest auch diese, ne, viele deiner Kommilitonen sind natürlich dann in die Schule gegangen, weil ihr halt auf Lehramt auch studiert habt. Wie haben die denn so darauf reagiert, dass du gesagt hast, nee, ich bleibe noch ein bisschen an der Uni?
Ich glaube, dadurch, dass ich diese Perspektive für mich selber tatsächlich sehr früh klar hatte, war das gar nicht so eine große Überraschung, sondern das war eher so ein bisschen die logische Konsequenz eben aus schon den vielen Tätigkeiten in Bachelor und im Master dann ja zwangsläufig auch, war ich, oder nicht zwangsläufig, aber war ich auch weiterhin eben Hilfskraft und wir waren da eben so ein Hilfskraft-Team, was eben auch, also da ging es nicht um die Stunden und es ging auch nicht ums Geld, sondern es ging vielfach auch eben so darum, irgendwie, ne, zusammen so in dieser Tätigkeit aufzugehen. Von daher glaube ich, waren so, also bei meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen war ich sowieso, glaube ich, gedanklich so ein bisschen mit der Sportpsychologie verbunden und verheiratet. Und die haben sich da jetzt nicht großartig drüber gewundert. Ich war dann auch so ein Tacken schneller im Studium als der eine oder andere, mit dem ich angefangen habe. Und dementsprechend war ich dann eh nicht genau in dem Ref-Durchgang, sondern habe dann so ein bisschen eher angefangen zu promovieren. Und ja, so die, mit denen ich so am engsten zusammen studiert habe, die sind dann so einen Tacken später ins Ref gegangen und dann waren wir weiterhin im guten Kontakt, aber ich habe eben so ein bisschen was anderes gemacht als die anderen dann in dem Zusammenhang.
Aber du hattest sie nicht in der Lehre oder so?
Nein, 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 nein.
Nein, okay.
Es ist total witzig, weil ich habe jetzt eine Kollegin, die auch bei uns im Verbundsystem an einer anderen Schule arbeitet, die ich quasi jetzt vor ein paar Jahren wieder getroffen habe in Schule, die sagte, ey, wir kennen uns doch aus Münster. Ich hatte dieses Berufsorientierungsseminar oder so hieß es damals. Das hatte ich doch bei dir in dem und dem Semester. Ich sage, ja, stimmt, okay, man wird älter.
Ja, und die Welt ist klein.
Ja, genau.
Aber kommen wir noch mal ein bisschen auf deine Promotionszeit zurück. Du hast ja
Gerne.
entschieden, du machst die Promotion. Was ist denn noch so das, was du am präsentesten aus deiner Promotionszeit im Kopf hast?
Ich glaube, da würde ich so diese ganze Zeit der Arbeit in der Sportpsychologie so ein bisschen zusammenfassen wollen, weil das Eine ist natürlich die Promotionsphase an sich, aber ebenso auch dieses Vorgelagerte war eigentlich schon ähnlich prägend. Ich glaube so, dass das Prägnanteste war irgendwie so dieses Teamwork, so im Großen, aber auch im Kleinen. Also ich hatte ja, wie gesagt, das Glück, da in einer Arbeitsgruppe mitwirken zu dürfen von Bernd Strauß, der eine sehr, sehr große Arbeitsgruppe hat an der Uni Münster und eben auch mit Unterarbeitsgruppen mitunter gearbeitet hat. Und das war irgendwie so total toll, dass man so viele verschiedene Ansprechpartner hatte. Also Bernd natürlich so, ich sage es mal so, als Kopf des Ganzen, aber auch Leute wie Maike Tietjens, Barbara Halberschmidt oder Rufen ist dann zwar ja gegangen, als ich quasi stärker reingekommen bin, aber der war damals auch noch da. Oder eben dann so auch auf unseren Ebenen, wenn ich an Dennis Dreiskemper und Dennis Riedel, die hießen bei uns immer Dennis und Dennis, denke, oder an Linda Schücker, Sarah Senske, Kathi Pöppel, Katrin Stauffenbiel. So, wir waren irgendwie so viele, die tatsächlich natürlich irgendwie ganz unterschiedliche Themen behandelt haben. Da war ich so inhaltlich am allerengsten eigentlich an Jörg Schorer dran, eben mit dem Lennart Fischer zusammen, für den wir beide ja zunächst als Hilfskräfte gearbeitet haben und dann auch beide unter ihm promoviert haben oder natürlich als Hauptverantwortlicher unter Bernd, aber der direktere Ansprechpartner hinsichtlich der Themen war dann mitunter der Jörg Schorer. Aber das war so schön, weil das einfach so ein großes Lab war und man irgendwie sich mit allen total gut austauschen konnte, auch wenn das mitunter ganz unterschiedliche Themen waren. Das war ja auch super inspirierend, ne? Wenn man dann einfach mal sagt, okay, ich mache jetzt mal hier mein Thema, lege ich mal kurz zur Seite und jetzt höre ich dir mal zu und hör mal zu, womit beschäftigst du dich denn eigentlich und gib dir mal ein Feedback, was mir so dazu einfällt. Das hat echt ganz viel Freude eigentlich gemacht. Und was ich immer sehr, sehr toll fand, war auch so dieses soziale Miteinander. Ich habe es eben schon angedeutet. Ich weiß nicht, wie viele Betriebsausflüge wir gemacht haben oder wie viele Weihnachtsfeiern wir miteinander gefeiert haben. Da kam dann natürlich dann immer noch so die Peripherie, ne? Norbert Hagemann ist damals ja nach Kassel gegangen mit Flo Loffing zusammen. Kam dann auch immer zu den Weihnachtsfeiern, kam die dann immer nochmal wieder zurück und eingeflogen. Und wir hatten echt ein gutes Miteinander. So alle zusammen. Und ich glaube, das war so das Prägendste. Das, was Bernd richtig klasse gemacht hat, finde ich, ist, dass er immer so auf beides Wert gelegt hat. Also es war irgendwie Kooperation, aber es war auch Konkurrenz. Also da war schon auch wenn sich das nie so angefühlt hat, aber natürlich war da ein Leistungsdenken hinter. So, aber das war auch völlig okay. Und da haben auch irgendwie, ja, alle so ein Stück weit mitgemacht, sich auch gegenseitig besser zu machen. Und das hat echt total viel Spaß gemacht. Also das fand ich sehr prägnant und grundsätzlich eben so diese wirklich fantastische Betreuung. Das kann ich nicht anders sagen. Also ich glaube, zur damaligen Zeit eben bei Bernd promovieren zu können und dann auch mit den Betreuern, die ich hatte, da mit Jörg Schorer, Norbert Hagemann hat mich dann auch noch ein Stück am Ende mitbetreut, beziehungsweise dann auch meine Diss quasi gelesen. Und ich hatte noch die Betreuung durch Joe Baker, den quasi, ne, den Kanadier, also den kanadischen Professor, und das war immer so ein super spannender Mix. Also diese Betreuung war großartig, aber dann natürlich auch die vielen Möglichkeiten. Also ich hatte so unfassbar viele Möglichkeiten durch Bernd realisiert, Konferenzen zu besuchen, ne, Tagungen mitnehmen zu dürfen, national und international. Da habe ich mich auch echt sehr unterstützt und wertgeschätzt gefühlt, und das war was ich, also da bin ich heute noch sehr dankbar für. Weil das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. In so einem großen Lab natürlich einfacher als irgendwie in kleinen Gruppen. Aber das war was echt unheimlich toll funktioniert hat und was mir auch sehr, sehr viel gegeben hat, auch so für die Zeit danach. Ich glaube, dann vielleicht noch so ein Punkt, Leute. Ich fange direkt an zu sprudeln, du
Ist
merkst.
aber voll schön, ja.
Ja, vielleicht noch so ein Punkt, der für mich gedanklich so mit dieser Zeit total verbunden ist, ist so die Idee, dass man irgendwie total viele Freiheiten hatte. Also einerseits so inhaltliche Freiheiten, aber auch so auf der Umsetzungsebene. Also so rückwirkend betrachtet ist das irgendwie ein totaler Luxus, dass man sich irgendwie so ein Thema suchen darf, in das man sich komplett eingibt. Ne? Also das mache ich nach wie vor total gerne, mich in so Sachen zu verlieren, solange das jetzt im Rahmen meiner jetzigen Möglichkeiten möglich ist und das so tief zu durchdenken. Zumal das bei mir damals so war, ich habe als wissenschaftliche Mitarbeiterin bin ich in die DIS gestartet. Und relativ schnell war dann klar, dass ich ein Stipendium von einer Studienstiftung bekomme, also Studienstiftung des deutschen Volkes. Und damit hast du dann, wie Linda Schücker und Rufen, Roland, vor mir eben auch schon unter Bernd. Und damit hast du natürlich noch mal mehr Freiheiten, ne? Also du hast einerseits so das DIS-Thema, was dir eine totale Freiheit bietet, aber durch dieses Stipendium natürlich auch so alles drumherum. Du hast dann keine Lehrverpflichtung. Ich meine, ich habe immer Lehre gemacht, weil mir das wichtig war, aber du hast halt viele andere Punkte, die ja auch Zeitfresser sind, die kannst du dann ausblenden. Und das ist natürlich ein totaler Luxus. Und neben dieser inhaltlichen Ebene, aber auch so diese Umsetzungsebene. Du gestaltest deinen Tagesablauf komplett frei. So, ne? Und bestimmst auch selbst dein Workload. Das ist Fluch und Segen zugleich, vielleicht so ein bisschen, je nachdem, was du für ein Typ bist. Aber ja, das hat sich eigentlich immer sehr, sehr gut angefühlt. Und dann kombiniert natürlich mit den Freiheiten auch irgendwie national, international unterwegs sein zu dürfen. Das ist schon richtig, richtig toll gewesen. Ja.
Es hört sich alles total schön an und jetzt sitzt vielleicht der eine oder die andere davor und denkt so, oh, bei mir ist das jetzt irgendwie gerade nicht so toll, so wie die Rebecca das erzählt. Deswegen nur, dass wir nicht das Gefühl vermitteln, dass alles toll war, weil ich gehe davon aus, dass bei dir auch Herausforderungen dabei waren. Kannst du dich da auch noch an Sachen erinnern?
Ja, auf jeden Fall. Also damit hast du natürlich recht. So, ich bin jetzt so ein bisschen ins Schwärmen gekommen, auch der
Was auch
Dinge,
super
die mich
ist,
positiv erinnern.
wirklich.
Aber klar, also wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen auf mein Thema konkreter zu sprechen komme, so dieses Quiet Eye als ja ein totales Nischenthema, ne? Ein bestimmtes Blickbewegungsphänomen. Also wir reden über Perzeptiveforschung, dann irgendwie perzeptuelle Expertise und dann dieses eine, ne, Phänomen im Blickverhalten. Das ist natürlich sehr speziell. Und dann ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie stehst du dem Ganzen gegenüber? Und was ich eben gemacht habe, ist, dass ich das auch schon kritisch geprüft habe. Und das ist so ein bisschen was, was ich im Nachgang wirklich als Herausforderung wahrnehme. Weil wenn du dir so ein Einzelfänomen anschaust, zu dem es ja eben so die eine Koryphäe gibt, die da total viel zu gemacht hat, eben die Joan Vickers und auch mitunter tolle Sachen dazu gemacht hat, dann läufst du manchmal den Ergebnissen so ein bisschen hinterher. Und das ist tatsächlich was, was mir mitunter auch passiert ist. Weil wenn du dann plötzlich die Ergebnisse der Koryphäe so ein bisschen in Frage stellst und zu anderen Ergebnissen kommst und gleichzeitig aber eine kumulative Diss machst, dann bist du ja schon auch darauf angewiesen, dass du das Ganze irgendwie platziert bekommst. Und dann hängt es doch manchmal davon ab, wer das reviewt. Das ist dann schon meine Erfahrung gewesen. Und ja, ich würde jetzt sagen, ich habe da schon Frustrationstoleranz gelernt, an der einen oder anderen Stelle, weil wenn du dann so das Gefühl hast, okay, irgendwie dein Tagesglück hängt davon ab, dass irgendwie, keine Ahnung, ne, P05 stimmt oder also das Signifikanzniveau stimmt, und du hast so das Gefühl, okay, jetzt wird da wieder was rejected, nicht weil das nicht inhaltlich irgendwie gut ist, das ist auch gar nicht die Rückmeldung, aber weil man wieder irgendwie der Meinung ist, okay, das ist nicht im Sinne der Forschungslinie. Dann fragst du dich natürlich irgendwann, okay, ne? Also bist dann erstmal selbstkritisch und nimmst wieder an, okay, das ist irgendwie abgelehnt worden, dann wieder von vorne, so, kennst du ja wahrscheinlich selber. Aber das war schon was, wo ich irgendwann an so einem Punkt war und dachte so, okay, das wird anstrengend, wenn das irgendwie ja, sich dann so zieht, ne? Weil du ja irgendwie so ein bisschen auch das Gefühl hast, so, du willst irgendwie auch mal so Zwischenhaken setzen können. Und das war schon was, was ich tatsächlich irgendwann als herausfordernd angenommen habe, dass ich so merkte, okay, wenn ich jetzt anfange, meine Ergebnisse quasi kritisch zu präsentieren oder vielleicht auch gar nicht so, so mega auf diesen Quiet-Eye-Zug aufspringe, wie das eben andere machen, dann wurde es irgendwie schwierig und da habe ich manchmal schon so das Gefühl gehabt, okay, das war dann so ein bisschen ermüdend. Auf der anderen Seite habe ich auch da eigentlich dann ganz gut die Kurve wieder gekriegt und das gehört ja eigentlich auch dazu, ne, mit Herausforderungen umzugehen. Ich hatte dann tatsächlich so einen kleinen Hänger in Anführungsstrichen. Und durfte dann aber auf die NASPA 212 nach Hawaii fliegen. Das meinte ich eben unter anderem damit, dass der Bernd sagte, natürlich machen wir das. Ich habe dann vorher sogar auch noch so einen Roadtrip mit Jörg auf Big Island gemacht und habe den Kopf einfach mal so ganz frei gekriegt und auch mal an was anderes als eben Forschungsthemen gedacht, weil ich da vorher nicht so gut drin war, das auch einfach mal irgendwie beiseite zu legen. Ich war dann eher so der Typ, der dann noch die, ne, fünfte Nachtschicht in Folge dran gehängt hat, um dann irgendwie, ne, doch nochmal so ins richtige Fahrwasser zu kommen, so in Anführungsstrichen. Das hat mir sehr gut getan und dann war das ganz lustig, weil ich dann auf Hawaii genau, ne, die Joan Vickers traf, die zum Quiet-Eye-Phänomen sprach und auf der anderen Seite aber auch die Gabriele Wulff eben gehört habe zum Thema Aufmerksamkeitsfokussierung. Und dann war so ein bisschen irgendwie klar, okay, die zwei Dinge bringe ich nochmal stärker zusammen und habe dann mich eben auch nochmal intensiver mit ja, dem Zusammenhang von quasi Blickbewegungsstrategie und Aufmerksamkeitsfokussierung auseinandergesetzt. Und das war dann auch tatsächlich dann so das weitere Paper, was ich dann auch wirklich gut auf die Spur gebracht habe. Und dann war ich da auch irgendwie wieder fein mit. Und unterm Strich hab ich dann ein bisschen provoziert, indem ich meine Diss mit der Headline Making Noise About the Quiet Eye überschrieben habe und irgendwann meldete sich die Joan Vickers dann auch und bot mir irgendwie an, dass ich doch mal nach, ich glaube damals war es Calgary oder so, kommen könnte. Und ja, dann hat das auch noch tatsächlich ein richtig gutes Ende genommen. Ich bin dann da zwar nicht hingegangen und soll jetzt auch nicht der Eindruck entstehen, dass ich mich irgendwie persönlich mit der überworfen hätte, überhaupt nicht, ne? Also ich habe die eben einmal auf dieser Tagung irgendwie dann auch sprechen können und das war total spannend. Aber unterm Strich war das irgendwie so ein bisschen zwischendurch so dieses Gefühl, dass ich merkte, okay, so diese eine Nische und dann ne, immer so diese Idee, das muss doch jetzt funktionieren mit den Publikationen, das war dann mitunter ermüdend, aber unterm Strich auch kein Problem.
Wie lange hast du gebraucht für das?
Summa summarum so 3 Jahre.
Ja, das ist schon auch nochmal beeindruckend, finde ich. Also auch mit dem ganzen Output, den du da generiert hast. Wie war denn, oder anders gefragt, Hawaii war wahrscheinlich nicht deine erste Tagung?
Nee, genau.
Kannst du dich an deine erste Tagung noch erinnern? Und wie das so war?
Ja, kann ich mich tatsächlich ganz gut daran erinnern. Also allererste Tagung war tatsächlich schon 2009 in Leipzig, weil ich einfach ins kalte Wasser geschmissen wurde, man mir aber die Hand gleichzeitig reichte und sagte, du, deine Bachelorarbeit, da machst du ein Poster zu und die stellst du irgendwie 2009 auf der ASP vor. So, das ist okay, gut, gucken wir mal. Und dann habe ich nochmal angefangen zu präsentieren, so quasi, das war dann so der Übergang von der Masterarbeit zur Promotion oder so, hieß das damals, das war dann 2010 in Hannover, da hatte die DVS-Sektion Sportmotorik, glaube ich, eine Tagung veranstaltet. Also das war so ein bisschen so, waren so die nationalen Aufschläge. Und meine erste internationale Konferenz hatte ich dann tatsächlich ein paar Wochen später in Kanada. Da war ich zum ersten Mal auf der SCAPS und war aber vorher bei Mel Hopwood, die ist aus dem Lab von Joe Baker gewesen und habe mit der, das war einfach großartig, Toronto so ein bisschen unsicher gemacht und dann eben auch Buffalo, Niagara-Fälle und so und durfte dann auch in dem Lab meinen Vortrag mal einmal halten. Und das war auch eine gute Idee, das vorher einmal zu üben. Da habe ich dann gemerkt, auf der Konferenz selber, auf der SCAPS, saß der dann tatsächlich auch ganz gut und das war einfach eine super tolle Erfahrung. Es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und das Schöne an der Konferenz war einfach, dass man plötzlich irgendwie, also das hast du natürlich in Deutschland auch, aber wenn das dann so international wird, ist das nochmal ein anderes Gefühl, so dieses Interesse an deiner Forschung, so die Wertschätzung zur Arbeit, dann irgendwie so diese Diskussionskultur, ne, die ich finde, die Kanadier, die diskutieren auch toll. Das hat Spaß gemacht und ja, klar, dann das Rahmenprogramm, ne, das war auch unvergesslich. So eine Skepsis in Kanada, die vergisst man nicht. Also es hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, das waren so die ersten Tagungserfahrungen, an die ich auch total gerne zurückdenke.
Das heißt, du würdest schon dem Nachwuchs empfehlen, den Vortrag für die erste Tagung kann man ruhig mal üben. Vor etwas größerem Publikum als nur zu Hause.
Ja, also bei mir war dann natürlich so die Hürde, ich meine, mein Zweitfach ist Deutsch. Ich habe aber ja auf Englisch promoviert und auch eigentlich dann von Anfang an alles auf Englisch gemacht. Was jetzt ja kein Problem ist im Lesen und dann irgendwann wirst du ja auch besser im Schreiben so, ne? Aber dann eben frei auf Englisch zu präsentieren, das war schon was, wo ich sagen würde, das ist erstmal gefühlt zumindest eine Herausforderung. Und ja, ich würde schon sagen, dass man sich da ganz gut drauf vorbereiten kann, aber dann muss man es halt auch einfach machen, ne? Also dann wird auch kein Weg dran vorbei, da ins kalte Wasser zu springen. Aber mir war dieser Talk in dem Lab-Team, der tat mir einfach gut, weil ich auch dann einfach. Das eine ist ja so dieser Präsentationsteil, wo du natürlich dich irgendwie auch ein Stück weit vorbereitest und dir irgendwie auch ne, gedankliche Anker setzt. Du kennst ja deine Folien. Aber der zweite Punkt ist ja dann die Diskussion. So, und da willst du ja auch souverän auftreten. Und von daher würde ich schon sagen, das hilft im Vorfeld einfach auch mal ja, dazu zu sprechen. Und wenn es dann nicht in der Muttersprache ist, dann gegebenenfalls umso mehr.
Was ich mich noch gefragt habe, ist, dass du ja, also deine Promotion war ja sehr erfolgreich und auch das, was du gemacht hast. Und wenn du so davon berichtest, klingt das so sehr, sehr souverän auch. Also so, du hast das durchgezogen, klar, da gab es Probleme, aber es war dann halt so. Und da denke ich mir, wenn ich das höre, ja, das ist doch jemand, der dann eigentlich optimal für die Wissenschaft gemacht ist. Und dann kommst du und sagst, nee, ich bleib nicht mehr in der Wissenschaft. So, ich würde gerne diesen Punkt, ich finde das wirklich spannend, wie hat sich so diese Entscheidung entwickelt? War dir das von Anfang an klar? Haben Leute mit dir gesprochen? Nimm uns mal mit zu diesem Übergang.
Also das war schon für mich ein sehr offener Prozess, eigentlich so die gesamte Phase der beruflichen Findung. Und ich habe das eben schon angedeutet, ich war früh fertig, ich habe schnell studiert, ich war dann, glaube ich, mit 26 war ich promoviert, also fertig irgendwie mit allem. Und ich hatte aber für mich eigentlich eher andersrum immer klar, ich studiere auf Lehramt und da gehört das erste und das zweite Staatsexamen zu. So, und ich bin auch ein Typ, der Sachen schon zu Ende macht. Und ich hatte eigentlich, also eigentlich war eher der Prozess zu sagen, okay, ich gehe nach dem ersten Staatsexamen ins zweite und dann gucken wir danach mal weiter. Und dann verfestigte sich aber dieser Gedanke zu sagen, nee, ich habe total Spaß noch hier zu gucken, was heißt das denn mal so ein Forschungsthema wirklich zu bearbeiten, ne, und irgendwie so eine Promotion anzuschließen. Also zu Beginn der DIS war die Denke eigentlich das, ne, deshalb eher andersrum, dass ich dachte, okay, die anderen gehen jetzt ins REP, ich mache noch die DIS und gehe dann danach. Und während der DIS war das dann natürlich so, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe und überlegt habe, okay, was ist denn so die nächste Phase? Und dann war das für mich aber eigentlich schon recht klar, dass ich gesagt habe, völlig unabhängig davon, was ich irgendwann anschließen will, ich bin quasi so jung, ich werde auf jeden Fall das zweite Staatsexamen machen, um dann zu gucken, wo stehe ich denn dann eigentlich? Und dann habe ich schon recht aktiv die Entscheidung getroffen, weil ich hätte noch ein Jahr Förderung hinten dran hängen können. Und dann habe ich die Entscheidung schon recht aktiv getroffen zu sagen, das mache ich nicht. Ich sage jetzt mal leichte Abstriche meiner Promotion in Kauf und sattel aber das Referendariat quasi auf, bevor ich mich dann final entscheide. Also ich habe da viele Gespräche zugeführt. Und auch nach dem Referendariat waren die Türen auch immer noch offen. Also das war jetzt nicht so, dass ich quasi mit der DIS aufgehört habe und dann war irgendwie klar, okay, ich gehe komplett in Schule, sondern das war eher so ein Prozess. Und tatsächlich auch zur DIS-Zeit, da hast du völlig recht, habe ich viele Gespräche geführt und ich habe mir auch viele Meinungen eingeholt, weil mir das total wichtig war. Weil klar, der gängige Prozess wäre jetzt eigentlich gewesen, ich nutze die DIS, ich nutze das weitere Jahr Förderung, bereite damit schon mal meinen Postdoc irgendwie so ein bisschen vor, ne, generiere Paper und richte mich ein, verbreite mein Forschungsspektrum. So, das wäre so der Weg an Uni gewesen, ne, um dann eben mich da optimal aufzustellen. Und ich habe für mich aber gemerkt, ich kann mir den Weg grundsätzlich vorstellen. Ich habe aber irgendwie schon auch den Anspruch, ich möchte das, was ich studiert habe und das, warum ich mich ja auch irgendwann mal für diese berufliche Richtung entschieden habe, das möchte ich aber auch kennenlernen. Also ich möchte nicht mich für ein System entscheiden, ohne das andere eigentlich kennenzulernen. Weil nur aus der Uni heraus hast du keine Einblicke, was Schule wirklich heißt. Das hast du teilweise noch nicht mal aus dem Referendariat heraus. Aber das ist ja nun mal dann so der erste Schritt. Und was mir schon transportiert wurde, natürlich von den Protagonisten aus Wissenschaft, war der erste Schritt in die Schule ist rein, ist der erste Schritt aus der Wissenschaft heraus. So, ne? Das kriegst du nicht. Also du kriegst es vielleicht noch kompensiert, aber du kriegst es irgendwann für dich nicht mehr richtig differenziert oder gestemmt, dass du irgendwann sagst, okay, Jobunsicherheit versus Jobgarantie, ne? Irgendwie finanzielle Sicherheit versus Zeitverträge und so weiter und so fort. Und da hat mir tatsächlich auch einer meiner Betreuer sehr deutlich gesagt, sagte, die Motivation, dann zurückzukehren, ja, die ist bei den meisten dann eben unglaublich gering. Und das habe ich mir total zu Herzen genommen. Also das war für mich, das habe ich mir so ein bisschen zum Credo gemacht, dass ich gesagt habe, ich werde niemals in diesem System bleiben, nur weil es irgendwie bequem ist oder nur weil es eine Sicherheit bietet. Ne? Also dann in dem schulischen System. Und das ist auch heute noch so, dass mir das total wichtig ist, dass ich da quasi keinen Stillstand verspüre. Ne? Im Sinne von, okay, jetzt habe ich mich hier eingerichtet und jetzt geht es die nächsten 30 Jahre so weiter. Das ist für dich schon eine Gefahr irgendwie auch am Lehrerberuf. Also das habe ich mir damals sehr zu Herzen genommen. Und habe eben bewusst gesagt, ich will wirklich beide Systeme kennenlernen, bevor ich das bewerte und bevor ich das auch für mich wirklich entscheide. Und hatte auch während des gesamten Referendariats, das war natürlich irgendwie anstrengend, aber ich hatte durchgehend eine enge Verbindung. Die habe ich teilweise heute noch in die Uni rein. Und ich habe auch nach wie vor Lehraufträge gemacht. Ich habe Projekte begleitet. Ich habe auch während des Referendariats und danach noch einiges an Publikationen, ne, dann teilweise eben auch aus der DIS-Zeit heraus noch finalisiert. Also ich bin da eine längere Zeit auch richtig mehrgleisig gefahren und hatte nicht mit dem Absolvieren des Referendariats den Fokus, dass ich mich bewusst gegen die Wissenschaft entschieden hätte. Sondern habe eigentlich eher auch danach noch mehrere Jahre, ich hatte da so ein bisschen den Vorteil, ich habe das eben schon angedeutet, dass so Teamwork etwas war, was in Münster unglaublich groß geschrieben wurde. Und was mitunter eben auch dazu geführt hat, dass wir uns auch gegenseitig mitgenommen haben. Also Also mir war völlig klar, jemand, der mir ne, in einem hohen Maße bei einer bestimmten Erhebung hilft, der und an einem Paper mitschreibt, der wird natürlich ein Co-Autor. So, ne, also wir haben das häufig so untereinander so gehandhabt, dass wir gesagt haben, okay, wir gucken mal, wie ist das denn Win-Win? Das muss natürlich immer passen. Es geht überhaupt nicht darum, was zu verschenken oder jemanden einfach irgendwie auf ein Paper mit draufzunehmen. Aber das hat dazu geführt, dass ich einfach auch eine Vielzahl an Papern vorzuweisen hatte, an denen ich auch allen, ne, sehr aktiv mitgearbeitet habe. Aber das war, glaube ich, auch anders als vielleicht bei anderen, die dann aus der List mit 3 Papern gehen oder vielleicht dann noch irgendwie, ne, ihre Einleitung und Conclusion irgendwie zu einem 4. Paper machen können oder so. Das war bei mir damals nicht so. Also ich will sagen, ich hatte relativ lange Zeit noch nach dem Referendariat eigentlich einen ganz guten Stand, um zu sagen, okay, und jetzt probiere ich es nochmal. Ne? Ich hab nicht so viel dadurch verloren. Und das war schon auch was ich bewusst so gemacht habe. Also ich habe schon einen Zusatzworkload investiert über einige Jahre hinweg, weil ich mit dem ernst gemeinten Gedanken gespielt habe, wieder an die Uni zurückzugehen. Und zwar überhaupt nicht, weil ich unglücklich an Schule war. Also ich habe auch das System kennengelernt und sehe da ja unheimlich viel Potenzial für mich selber auch drin. Also ganz viel an dem Schulsystem finde ich auch hochgradig spannend. Aber ich fand Wissenschaft eben auch total spannend. Und ich habe lange überlegt, ob ich gegebenenfalls doch dann sowas wie, ne, eine Habil oder so anschließe. Ja, auch fast 2017 hätte ich mich nochmal auf einer Habil-Stelle in Oldenburg beworben zum Thema Talent. Also das ist bei mir nicht so gewesen, dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt irgendwie die Diss, um den Titel zu haben oder die Diss zu machen. Und dann gehe ich aber eigentlich den Weg weiter, den ich sowieso gehen wollte. Sondern ich habe beide Systeme mir angeschaut und habe dann irgendwann für mich schon eine Entscheidung getroffen. Es war nicht so sehr die Entscheidung gegen die Wissenschaft, aber es war dann natürlich irgendwann die Entscheidung, dass ich nicht mehr an die Diss in dem Maße anknüpfe, ne? Wie ich das über so ein paar Jahre vielleicht noch hätte machen können. Und dass ich eben nicht ganz konkret in Richtung Habilitation oder, ne, Postdoc oder dann perspektivisch Juniorprofessur oder so denke. Aber ich habe auch heute noch Forschungsthemen, von denen ich versuche, dass sie Bestandteil meiner Tätigkeit sind, ne? Vielleicht nicht mehr in der Tiefe und, ne, auf dem Niveau, aber das ist was mich heute noch total interessiert und ein Stück weit auch mich in meinem Arbeitsalltag begleitet.
Ich würde noch mal ganz kurz ein bisschen zurück, weil ich das interessant fand, dass du sagtest, dass du mit 26 ja fertig warst und da natürlich doch auch mal gefühlt so eine andere Möglichkeit hattest, zu sagen, du wirst das System Schule mal aus, weil du das schließlich auch studiert hast. Glaubst du, wenn du ein bisschen älter gewesen wärst, also ich kenne jetzt nicht die durchschnittlichen Zahlen, wie alt die Leute sind, aber es ist ja schon eher um die 30 irgendwie rum, vielleicht nochmal 29, 28, dass du dann gesagt hättest, nee, oder hättest du das dann trotzdem gemacht? Das ist jetzt rein hypothetisch natürlich, aber das wäre vielleicht für unsere Zuhörerinnen auch interessant.
Das ist eine spannende Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass ich dann für mich noch mal stärker geschaut hätte, okay, wie sieht es denn eigentlich systemisch aus? Also, dass ich mir zum Beispiel angeschaut hätte, okay, wie ist denn ja vom Prinzip her die Möglichkeit, ne? Wie ist der Lehrermarkt im Moment so? Also, das kannst du dir ja schon mit so ein paar Jahren Vorlauf eben angucken. Ergibt das Sinn, jetzt an Schule zu gehen? Hast du dann gute Jobchancen oder nicht? Ne? Oder kannst du auch noch ein paar Jahre warten? Also ich glaube schon, dass ich das dann noch stärker versucht hätte, für mich zu analysieren. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass ich trotzdem versucht hätte, in beide Systeme Einblick zu bekommen. Aber klar, also es kann natürlich sein, dass wenn ich nicht so diesen Bonus des ja noch relativ jungen Alters gehabt hätte, dass ich dann vielleicht Entscheidung noch mal etwas anders betrachtet hätte. So war ich da eben sehr unbedarft gar nicht so. Ich habe das schon für mich relativ klar irgendwie analysiert und auch dann Entscheidungen relativ klar getroffen. Aber das wäre vielleicht noch mal so eine Argumentation gewesen. Ne? Genauso wie wenn du jetzt sagst, okay, ich habe irgendwie, keine Ahnung, schon eine Familie, die ich ernähren muss. Ne? Oder dass du sagst, okay, ich weiß irgendwie in ein paar Jahren ist, ne, mit meiner Fächerkombination ist da nichts mehr möglich. Dann hast du natürlich noch mal andere Treiber. Und diese Treiber habe ich eben versucht für mich, also mir meine Position oder meine Ausgangslage so zu schaffen, dass ich mich da maximal wenig von beeinflussen lassen muss und tatsächlich total intrinsisch, also, ne, nach meiner intrinsischen Motivation gehen konnte. Das war mir aber auch immer super wichtig. Also ich habe das schon bewusst so gemacht. Das wäre auch was ich im Nachgang vielleicht ein bisschen anders handhaben würde. Also ich habe eben davon gesprochen, dass man ja irgendwie auch eigentlich super viele Möglichkeiten hat. Und ich habe zum Beispiel nicht irgendwie, keine Ahnung, das Auslandsjahr in Kanada gemacht oder so, ne? Von dem ich jetzt vielleicht irgendwie denken würde, boah, das wäre auch echt cool gewesen, so ein Jahr bei Joe Baker in dem Lab irgendwie zu sein. Das hätte auch irgendwie was gehabt. Und damals war für mich aber klar, nee, ich mache das sehr ausgewählt, sehr punktuell. Also zwischendurch mal so ein bisschen, ja, auch so die Nebenstraßen zu benutzen. Das habe ich eben nicht so häufig gemacht. Und das führte dann wahrscheinlich auch dazu, dass ich mir dann aber für diese Entscheidung, die Schule, eben ja, alle Möglichkeiten wirklich offen halten konnte aufgrund ja, des ja, jungen Alters. Auf der anderen Seite denke ich, ist das auch eine Typsache, ne? Also
Klar.
andere sind genauso entspannt mit 28 oder mit 30. Das ist ja auch irgendwie eine Einstellungssache dem System gegenüber, ne?
Ja, das stimmt. Trotzdem ist es natürlich so, dass man rein vom objektiven Lebenslauf natürlich noch mehr Möglichkeiten hat. Oder was heißt mehr Möglichkeiten, aber das Gefühl hat, man kann vielleicht noch flexibler mit allen Möglichkeiten umgehen.
Ja.
Würde ich vermuten. Du hast auch gesagt, das finde ich echt spannend, dass du während des Referendariats, und ich erinnere mich, dass mir mal gesagt wurde, man kann nicht promovieren und Referendariat gleichzeitig machen. Das habe ich auch einfach hingenommen, und von dem, was man so über Referendariat hört, klang das für mich auch nach einer ganz vernünftigen Entscheidung. Und nach dem, was ich jetzt über Promotion weiß, denke ich, ja, doch, passt schon. Aber du hast ja trotzdem während des Referendariats sowohl Lehraufträge gemacht als auch irgendwie noch wissenschaftlich gearbeitet. In welchem Umfang waren das? Wie hast du das hinbekommen?
Also ich stimme dir das schon zu. Je nachdem, wie ernst man das Referendariat nimmt, hat das schon einen gewissen Anspruch. Wenn du aber natürlich aus einem Arbeitsalltag kommst, der da heißt, irgendwie das, und das ist ja nun mal irgendwie halbe Bezahlung, volle bis, also ne, irgendwie 50% kriegst du und du machst eher so 100 bis 150%, dann bist du vielleicht auch ein Stück weit anders aufgestellt, was Arbeitsbelastung angeht. Es ist jetzt aber auch nicht so, als hätte das jetzt irgendwie 50% meiner Wochenarbeitszeit ausgemacht, ne? Die Arbeit an der Uni noch. Ich wollte damit eigentlich eher so zum Ausdruck bringen, ich habe das immer noch so parallel mitlaufen lassen und auch aktiv betrieben, weil mir das wichtig war und weil mich das, ja, weil mich das einfach total interessiert hat. Und darum ist es mir eigentlich auch nicht schwer gefallen. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich da irgendwie jeden zweiten Monat noch ein Paper rausgehauen hätte. So jetzt nicht, sondern eher so, ne, im Sinne von die Dinge, die man eben, ne, so in der Pipeline hatte, an denen hat man eben konsequent weitergearbeitet und das war mir immer total wichtig. Also jetzt als Beispiel dann, dass ich zum Beispiel, dass ein weiteres Paper meiner Diss war dann, dass ich nochmal so ein Systematic Review zum Thema Quiet Eye und all das gemacht habe. Das ist dann in Sports Medicine nochmal veröffentlicht worden und das war dann aber irgendwie 2015, 2016, also deutlich nachdem ich eigentlich abgegeben hatte und als ich dann für mich auch irgendwie vielleicht so ein bisschen stärker gesagt habe, okay, jetzt mache ich mal so ein bisschen mehr Fokus Schule, das hätte ich jetzt nicht machen müssen. Ne? Und das war mir aber immer wichtig, so diese Dinge eben parallel auch noch ja, zu betreiben und auch da einfach so am Ball zu bleiben. Und von daher, ich kann das jetzt nicht in einer Wochenarbeitszeit ausdrücken, aber es war schon so, dass wenn ich die Kapazität irgendwie hatte, dann habe ich das total gerne gemacht. Und wenn ich sie nicht hatte, dann waren es eben Nachtschichten, so wie man das eben so aus der Diss-Zeit kennt.
Und wie war denn das jetzt, als du dann dein Referendariat gestartet hast? So, du kamst dahin und bist bereits promoviert. Wie haben denn die Leute darauf reagiert? Oder war denn das völlig boogie?
Ja, also ich glaube ja, also das System Schule ist ja irgendwie schon mitunter speziell und Lehrerinnen und Lehrer sind ja mitunter auch ein spezieller Schlag Mensch, gehören sicherlich auch irgendwie selber dazu. Und ja, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das irgendwie ein großes Thema war. Ich habe aber diesen Titel auch nicht an die große Glocke gehängt. Also da bin ich auch nicht so der Typ für. Ich habe das jetzt auch nicht bewusst verheimlicht. Also natürlich wusste jetzt meine Schulleitung zum Beispiel, die meinen Lebenslauf kennt, wusste, dass da irgendwie ein Doktortitel vor meinem Namen steht. Ich habe aber den jetzt nicht irgendwie auf meinem Perso geführt und dem jeden unter die Nase gehalten, sondern ich habe versucht, das irgendwie so ganz organisch irgendwie so aufkommen zu lassen. Und was, glaube ich, schon klar war, dann irgendwie zum Beispiel jetzt im Fach Sport, wenn es dann um gewisse Dinge ging, in denen ich irgendwie eine spezielle Expertise hatte, dann habe ich halt die Themen angebracht, aber ich habe nicht vorher gesagt, ich bin übrigens promoviert und deshalb, ne? Also ich finde das immer sympathischer, wenn man wenn man das nicht großartig kommuniziert, sondern geht es ja irgendwie auch nicht. Ne? Und ob ich Personen so anders wahrgenommen haben, das weiß ich nicht so ganz genau. Da müsste man vielleicht irgendwie mal so die anderen fragen. Was mir schon immer irgendwie so entgegengebracht wurde, tatsächlich auch von Anfang an, ist, dass ich wohl eine recht hohe Souveränität so im Auftreten hatte. Und die ist vielleicht dann auch nochmal höher als bei jemandem, der eben nur Schule, Studium, Schule, also nur in Anführungsstrichen, ne? Aber der eben so ein Stück weit vielleicht so diesen kleinen Blick über den Tellerrand, den ich so mit dieser Diszeit irgendwie erleben durfte, der den nicht hatte. Und von daher, das ist was ich gespiegelt bekommen habe, aber ansonsten habe ich mich da nicht großartig mit auseinandergesetzt. Habe es aber tatsächlich teilweise auch bewusst nicht platziert. Also wenn ich jetzt wusste, dass das irgendwie so eine Lehrkraft war oder auch im Seminar jemand war, der gegebenenfalls sich durch den Doktortitel einer Referendarin, ich sage jetzt mal ganz bewusst, bedroht fühlt, dann muss man den ja auch nicht an die große Glocke hängen.
Also ich habe das erlebt, wenn ich in Schule war, dass Leute tatsächlich, also andere, die wurden dann auch von ihren Schüler und Schülerinnen gern auch mit Doktor angesprochen und haben da auch einen gewissen Wert drauf gelegt. Ist das...
Ja, die kenne ich auch.
Aber das ist bei dir nicht so?
Nee, im Gegenteil. Also je nachdem, welchen Background Schülerinnen und Schüler haben, ist das manchmal ganz lustig, wenn man so eine erste Sitzung oder so eine erste Veranstaltung hat und die einen dann mit Titel eben ansprechen. Und ich ordne das dann aber immer sehr schnell ein, dass das nicht erforderlich ist, mich so anzusprechen. Also ich brauche das einfach nicht. Also es gibt sicherlich Kontexte, in denen das irgendwie dazugehört, ne, und die so offiziellen Charakter haben, dass man dann mit Titel und vollem Namen vorgestellt wird, aber da gehört keine Unterrichtsstunde für mich zu.
Okay. Also das heißt, es war eigentlich ein recht doch entspannter Umgang von allen. Also es war jetzt nicht so, dass du dich damit unwohl gefühlt hast oder dass dir irgendwie komische Dinge entgegengebracht wurden.
Nee, überhaupt nicht. Und also ich war da ja stolz drauf. Klar.
Ja, na klar.
Wenn du dich promovierst, ne, nach den Jahren Arbeit irgendwie, wenn du dann weißt, okay, du hast das irgendwie so geschafft, da ist man ja schon stolz drauf, aber das darf man ja auch für sich im Stillen alleine sein. Das muss ja nicht irgendwie jeder mitbekommen. Und von daher, nee, mir ist das eigentlich nie negativ ausgelegt worden.
Und
oder ich
positiv?
Habe es halt nicht mitgekriegt. Aber ich habe auch, glaube ich, tatsächlich, es hört sich so ein bisschen doof an, aber nicht das Auftreten gehabt, dass das irgendwie, dass das ein großes Thema war. Also ich habe es nicht zum Thema gemacht, aber andere auch nicht. Und von daher war das war keine große Thematik. Ich glaube eher, dass vielleicht wahrgenommen wurde, dass ich eben schon, ne, teilweise irgendwie spezielle Arbeitsstrukturen irgendwie kenne und nicht erst erlernen musste, dass ich ganz gut darin war, irgendwie den Finger in Wunden zu legen und Probleme zu benennen. So, ne? Und ich habe aber selber auch total viel im Referendariat gelernt. Also ich fand das selbst total spannend, dass ich ja da auch dann jetzt, wir waren ja total bunt gemischt irgendwie so in unserer kleinen Gruppe jetzt zum Beispiel bei uns an der Schule und wir hatten ja ganz unterschiedliche Hintergründe. Und ich habe jeweils irgendwie die mit dem Doktortitel und die so ein bisschen nerdig irgendwie alles immer mitschreibt, weil ich das mir irgendwie so angewöhnt hatte. Also während andere in Sitzungen saßen und sich eher vielleicht auch mal einen Lenz machten oder sich die Dinge so merkten, habe ich irgendwie... kannte ich das noch so aus meiner Liste, dass ich mir immer mal so eine kurze Notiz gemacht habe. Da bin ich sehr viel belächelt worden, konnte da aber dann auch sehr gut selber drüber lachen und habe einfach irgendwie viel so davon auch ja, gelernt, mich mit anderen auszutauschen und auch mit Leuten auszutauschen, die vielleicht auch ein anderes ja, Selbstkonzept haben oder irgendwie eine andere Persönlichkeitsstruktur haben. Ne? Das war schon auch sehr bereichernd und da hat mir echt irgendwie auch richtig viele gute Momente. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine so eine Situation, das werde ich nicht vergessen. Da habe ich ein Gespräch mit einem Mitreferendar geführt und der war immer so halbe Lunge. So, und wir haben über Perfektionismus gesprochen, also halbe Lunge im Sinne von so ein gutes Pferd springt halt so hoch, wie es muss.
Ach so.
So, ne? Und wir haben über Perfektionismus gesprochen und der machte mir halt deutlich, ey, also wenn das jetzt da irgendwie, wenn er da mit einer 3 rausgeht, dann ist das für ihn, das ist doch gut, ist doch völlig okay, muss doch gar nicht mehr. Ich konnte das überhaupt nicht fassen, dass der irgendwie so einen Unterrichtsbesuch am nächsten Tag hatte und da so halbfertige Sachen irgendwie abgab und damit total zufrieden war. Und dann dachte ich so, boah, irgendwie voll krass, dass man so eine, also ich fand diese Einstellung so spannend, weil das außerhalb meiner Vorstellungskraft irgendwie lag, weil ich halt ganz gerne so on point irgendwie vorbereitet bin und hat dann aber überlegt, ja, aber ich bin halt auch nie mit der Nachtschicht, ne? Also er halt nicht, ne? Also das war irgendwie auch schon so Horizont erweitern und ich habe da selbst auch viel gelernt, so von dem einen oder anderen in dieser Referenzzeit. Das war spannend.
Sehr gut. Und du hast ja auch gesagt, dass du schon auch immer wieder mit dem Gedanken gespielt hast oder es zumindest dir deutlich bewusst gemacht hast, dass du auch wieder zurück an die Uni gegebenenfalls gehen wollen würdest. Das haben wir ja jetzt nicht gesehen in den letzten Jahren. Warum denn nicht?
Ich glaube, weil ich Schule einfach auch unglaublich spannend fand von Anfang an. Also gerade so diese Mehrdimensionalität in der Interaktion, diesen Umgang mit Schülern, diesen Umgang mit Eltern, den Umgang mit Kollegen, dieses ganze System, was da irgendwie auch zusammenlaufen muss, das ist was, was mich schon auch irgendwie total fasziniert hat. Und kombiniert damit hatte ich irgendwie sehr schnell das Gefühl, okay, hier gibt es unglaublich viele Bereiche, die mich total interessieren. Also mir war tatsächlich ganz schnell klar, ich werde nicht die Lehrkraft sein, die ihr Leben lang 25,5 Stunden sind es am Gymnasium in NRW unterrichtet und nichts anderes macht. Das war für mich nicht vorstellbar. Also ich habe sehr schnell eigentlich, als ich dann in Schule war, auch versucht, mir irgendwie ein Profil zu geben und eben auch so nach rechts und links zu schauen und über diese Einzelschule hinauszublicken, und habe so gemerkt, dass mich das auch total erfüllt und mir echt viel Freude macht. Und dann waren so die Dinge, die ich wissenschaftlich noch gemacht habe. Und also ich finde halt immer so dieser Begriff der Wissenschaft, sind wir mal ehrlich, wenn man eine Promotion macht, dann schnuppert man rein in Wissenschaft, ne? Das ist jetzt natürlich nicht unbedingt verlängerte Jugendzeit, wobei das einige vielleicht auch so sehen und dann ist das ja auch völlig okay. Also ich habe das schon sehr ernst genommen, aber das war ein Einblick irgendwie ins System. Und ich glaube, wenn man dann in Folgepositionen kommt, ne, also ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei dir im Moment ist, aber dann kommt natürlich auch ein hoher Bürokratieanteil zum Beispiel dazu. Ne? Das ist ja dann nicht mehr nur noch, genau, du nix. Das ist ja nicht mehr nur noch irgendwie, okay, ich kann mich in meinen Forschungsthemen auslassen, sondern natürlich kommen da auch andere Arbeitsbelastungen mit rein. Und ich habe irgendwann schon versucht, einen recht realistischen Blick darauf zu entwickeln und hatte dann schon das Gefühl, dass ich mit dem, was mich so antreibt und intrinsisch motiviert, eigentlich Aspekte von Schule und darüber hinaus ganz gut damit kombinieren kann, dass ich trotzdem noch wissenschaftliche Interessen habe, aber natürlich nicht Wissenschaft auf einem Niveau betreibe, wie das jemand macht, der einen Postdoc hat oder der irgendwann vielleicht habilitiert ist oder ne, das Nadelöhr ist ja dann die Professur, ne, oder auch teilweise schon Juniorprofessur. So natürlich ist das was völlig anderes, aber dieses Interesse und diese Begeisterung, die habe ich mir eben versucht aufrechtzuerhalten. Und dann war es aber eben relativ schnell so bei mir, dass dann eben auch die feste Stelle kam und dass dann eben auch Möglichkeiten und Chancen an Schule kamen. Und ja, vielleicht muss man in dem Zusammenhang sagen, ich hatte einfach damals eine wunderbare Schulleiterin, die mich auch gefordert hat in diesen Bereichen und die mir sehr, sehr schnell auch Futter gegeben hat diesbezüglich. Also ich habe dann einfach gemerkt, dass es auch viele Bereiche im Schulsystem gibt, und damit meine ich nicht die Einzelschule, die mich so interessieren, dass ich mir auch da eine Verwirklichung wirklich vorstellen kann. Und deshalb habe ich mich dann auch 2016, 2017 wirklich auch nochmal aktiv dagegen entschieden. Also das wäre der Punkt gewesen, wo ich dann Richtung Habilitation geschaut habe. Da habe ich mich dann schon, nee, ich will eigentlich gar nicht sagen, aktiv gegen die Wissenschaft entschieden, sondern recht aktiv einfach für das schulische System in dem Moment entschieden. Und das habe ich auch bis heute nicht bereut, auch wenn ich heute noch mitunter versuche, wissenschaftlich anzuknüpfen, dann natürlich auf unterschiedlichen Ebenen, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber das habe ich so jetzt grundsätzlich erstmal nicht bereut, weil ich einfach auch jetzt mich in vielen Dingen entfalten kann, in denen ich auch eine totale Wirksamkeit und auch wirklich einen Mehrwert irgendwie in meinem Tun wahrnehme. Und deswegen habe ich gerade so mit dieser Interaktion eingeleitet. Ich habe einfach mein Leben lang unheimlich gerne irgendwie Gruppen angeleitet, trainiert, ne, Jugendgruppen damals irgendwie begleitet und so. Und das ist schon auch was mir einfach auch viel gibt, so diese Interaktion mit dann eben zum Beispiel jetzt den Schülerinnen und Schülern oder auch jetzt mit Referendarinnen und Referendaren in meiner Tätigkeit als Fachleiterin. Und das ist mitunter, kriegt das dann auch nochmal so ein bisschen so eine andere Zwischenmenschlichkeit als das, was eben an Uni, ja, ich sage jetzt mal Usus ist, ne? Auch wenn da, wenn es da natürlich total tolle Möglichkeiten der Interaktion gibt. Also so, bitte nicht falsch verstehen.
Aber du machst ja darüber hinaus noch mehr, also bist ja auch beratend tätig. Hast du das Gefühl, dass da dein wissenschaftlicher Hintergrund dir auch nochmal ja, zugutekommt oder du da auch nochmal bestimmt, jetzt auch wieder durch den Titel, dass du mir leid, dass ich da so drauf rumreite, aber das ist natürlich, ja, ist natürlich, in unserer Welt ist er natürlich auch was wert, aber er wird natürlich von der Außenwelt nochmal anders wahrgenommen. Und hast du da nochmal, dadurch auch nochmal Vorteile vielleicht gehabt?
Also, was ich so gelernt habe mitunter in der Promotionszeit, ist, dass ein Mehrwert total ist, zu gucken, dass man so Win-Win-Situationen schafft. Das habe ich ja eben schon mal so angedeutet. Das ist was der Jörg mir echt, der Jörg Schura mir total vorgelebt hat. Und auf der anderen Seite, das haben also Leute wie Bernd und Jörg, aber auch ganz viele andere, da durfte ich echt von lernen, so Synergien zu schaffen. Und das ist was ich in meinem Arbeitsalltag auch ein Stück weit versuche. Das heißt, wenn ich mir jetzt so, ich sage jetzt mal so ganz, ganz durch so mein Jobportfolio oder meine Profilbreite angucke, dann sind das schon Dinge, die ich sehr gut miteinander verknüpfen kann und das aber auch sehr bewusst tue. Also, du hast es eben angesprochen, ich bin an Schule tätig, bin Lehrerin für die Fächer eben Sport und Deutsch, muss dazu aber dann sagen, im Moment unterrichte ich eben gar nicht mehr so viel aufgrund meiner weiteren Tätigkeiten. Und bin eben an einer Schule, die als Elite-Schule des Sports und NRW-Sportschule schon eine besondere Schule ist in diesem Verbundsystem. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Nachwuchsleistungssportler in bestimmten Sportarten, die eben bei uns beschult werden, die bei uns im System eben die duale Karriere bestehend aus eben der schulischen Säule und der leistungssportlichen Säule eben verfolgen. Und da bin ich zum Beispiel in dem Team der Sportkoordination eben stark engagiert, ne? Also gebe mich da schon für die Belange der Sportlerinnen und Sportler ein. Und das ist mir eine absolute Herzensangelegenheit, ne? Also dieser Sportkoordinationsbereich, habe da, wie gesagt, Glück, in einem tollen Team, auch unter einer tollen Schulleitung arbeiten zu dürfen und ganz viele Freiheiten zu haben, auch was so strukturelle und systemische Weiterentwicklung angeht. Haben wir zum Beispiel jetzt in der letzten Zeit sehr intensiv daran gearbeitet, mal so diesen Talententwicklungsansatz, den wir eigentlich verfolgen, zu systematisieren. Und da spielt dann zum Beispiel auch mit rein, dass wir uns sehr genau angucken, okay, so eine Talententwicklung, ja, die ist irgendwie davon bestimmt, dass es bestimmte entsprechende Anlagen gibt, die man irgendwie bedient, ne? Also seien das jetzt genetische Dispositionen oder eben Begabung im Sinne von erlernten Geschichten. Also die Kinder kommen ja, ne, mit einem bestimmten Portfolio ins System rein, dann haben wir so eine Talententwicklung, ne, mit bestimmten Bausteinen, die da irgendwie drin liegen, und wir haben aber auch ein Unterstützungssystem. So, und wenn du dir das eben nicht einfach nur so als, ne, okay, das passiert halt jetzt mal in Schule vorstellst, sondern wirklich mal so ein bisschen genauer hinguckst, okay, was leistet so ein System denn eigentlich, dann siehst du dann totales Potenzial drin, das auch zu unterfüttern und das auch eben breiter aufzubauen, so im Sinne von Qualitätssteigerung. Und das ist zum Beispiel was, wo ich total mit den Ideen andocken kann, die ich teilweise aus der Expertise Forschung vielleicht irgendwie kenne, aber teilweise eben auch aus den Ideen, wie geht man denn eigentlich mit Talenten um? Was sind denn eigentlich Talente? Ja, was heißt denn eigentlich Talent, Identifikation und eben auch Talentförderung? So, und da kann ich dann schon gut anknüpfen. Und wenn ich dann inhaltlich überlege, okay, unsere Athletinnen und Athleten, die keine Kaderathleten sind, die brauchen aber vielleicht trotzdem irgendwie eine mentale Unterstützung, ja? Oder auch da wäre es toll, wenn es ein sportpsychologisches Angebot gibt. Und dann haben wir jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, wir haben Lehrertrainer eingestellt. Da war ich dann auch ja, ein Stück weit maßgeblich mitverantwortlich, der eben gleichzeitig auch Mentaltrainer ist und gerade eben sich auf den Weg zum sportpsychologischen Experten macht. Und schwupps, haben wir Module entwickelt für verschiedene Jahrgangsstufen zum Thema Sportpsychologie, ne? Und Umgang mit sportpsychologischen Themen, dann aber von Jahrgangsstufe 5 bis zum Abiturjahrgang. Und plötzlich bist du eben nicht mehr nur irgendwie Sportlehrerin, sondern kannst eben ganz viel mit dem verknüpfen, was dich vielleicht auch schon früher umgetrieben hat oder was dich auch einfach total interessiert. Und das macht mir einfach unheimlich viel Spaß und das finde ich total großartig, ne? Das heißt also, wenn ich jetzt nur auf diesen schulischen Bereich gucke, dann versuche ich da schon Synergien zu schaffen und natürlich teilweise auch vielleicht irgendwie ja, eine gewisse Expertise einzubringen. Aber vor allen Dingen versuche ich, das System besser zu machen. Das ist immer so das, was mich umtreibt und interessiert. Und wenn ich dann so auf diese anderen Bereiche gucke, ich bin zum Beispiel für die Düsseldorfer Bezirksregierung Beraterin im Schulsport für eben NRW-Sportschulen. Also dann mein Haus, aber eben auch die anderen Koordinatorinnen und Koordinatoren, die teilweise mit denselben Themen kämpfen wie wir, ne? Also da versuchst du dann auch wieder, dich zu committen und eben gemeinsam zu schauen, okay, wie kannst du besser werden? Und auf der anderen Seite bin ich dann Fachberaterin für das Fach Sport. Also da geht es dann irgendwie um Sport im Abitur, Qualitätssicherung des Faches, was dann natürlich wieder sehr gut dazu passt, dass ich selber Leistungskurse Sport unterrichte, ne? Also So versuche ich die Dinge eben miteinander zu verknüpfen und da eben, ja, mich in meinem Profil entsprechend breit aufzustellen. Und dann komplettiert das eben die Fachleitung dahingehend, dass ich eben auch Lehrer ausbilde, jetzt seit einigen Jahren. Und das ist dann so ein bisschen so die Klammer, ne? Dass ich einerseits die Sportler habe, die dann gerne auch ins Sportstudium gehen. Du übernimmst dann die Studenten und dann kommen die wieder zu mir und gehen dann eben ins Referendariat und gehen dann eben mit dem Fachsport in die Schule.
Das ist ja schon echt ein großes Portfolio, ne? Jeder, die gedacht hat, so, okay, du bist jetzt Sportlehrerin, die ist vielleicht überrascht davon, was man eigentlich alles noch so machen kann und was, wo man sich ja auch mal mehr ausleben und austoben kann und eben auch die Interessen, die man vielleicht früher hatte, dann verknüpfen kann. Von daher, mega. Du hattest auch gesagt, dass du, also zu dem Ganzen, was du, wovon du gerade berichtet hast, bist du trotzdem noch mit der Uni in Kontakt. Kannst du uns das vielleicht ein bisschen erzählen, worum es da so geht, wie du das auch, ja, vielleicht erstmal inhaltlich und dann strukturell zeitlich, wie du das alles wieder hinbekommst?
Ja, genau, also der ganz konkrete Kontakt, der ist tatsächlich, der besteht zur Uni Oldenburg in Person von dem Professor Jörg Schorer, ne, der da eben seine Professur hat. Und der war eigentlich konstant da. Das heißt, über die letzten 10 Jahre, witzigerweise habe ich genau vor 10 Jahren meine Diss eingereicht, der war eigentlich so die letzten 10 Jahre kontinuierlich da und der hat mir auch immer viel Spaß gemacht. Am Anfang waren das eben noch Lehraufträge. Das sind immer mal wieder auch dann Publikationen, wo man eben nochmal sagt, ey, wir haben doch damals die und die Daten erhoben, da gucken wir irgendwie nochmal drauf, ne? Oder zum Beispiel jetzt gerade aktuell betreuen wir zusammen einen Promoventen in einem Graduiertenkolleg. Da ist dann aber zum Beispiel auch noch der Ingo Roden ist da mit drin und auch der Florian Loffing als entsprechender Berater mit drin, der jetzt ja in Köln ist, das Graduiertenkolleg Lehrkräftebildung 2040. Und da, ne, dieser Promovent beschäftigt sich dann mit dem professionellen Blick von Sportlehrkräften. Also geht es quasi um Sportunterricht und um ja, Blickverhalten im Sportunterricht, Aufmerksamkeitsanforderungen an Lehrkräfte, finde ich ein super spannendes Thema. Ne? Und kombiniert dann natürlich wieder so ein Stück weit, ne, meine Arbeit von früher mit meiner aktuellen Tätigkeit. Wenn man sich mal so anguckt, wie anspruchsvoll so eine Sportstunde auf perzeptueller Ebene ist, dann ist das nichts im Vergleich zu dem, was in so einem Sitzfach im Klassenraum irgendwie passiert. Ne? Und wenn man da eben mit Studenten oder auch Referendarinnen und Referendarinnen mal so ein bisschen tiefer einsteigt und sich einen Überblick verschafft, dann ist das zum Beispiel hochgradig spannend. Und das finde ich total interessant. Also der Promovent beschäftigt sich eben dann mit so ja, Klassenbeobachtungskompetenzen, Korrekturkompetenzen und so. Und das passt natürlich dann jetzt wieder total zu dem Bereich, den ich da jetzt auch bekleide. Und das macht mir einfach total viel Spaß, diese verschiedenen Stränge miteinander zu kombinieren. Und das ist so das, was ich ja jetzt gerade aktuell mache, dass ich jetzt irgendwie noch Lehraufträge habe, dass ich jetzt irgendwie ganz aktiv selber schreibe in sportpsychologischen Themen. Das hat sich tatsächlich so ein bisschen verändert. Also das ist dann eher so, dass ich nochmal angefragt werde, möchtest du irgendwo mitschreiben? Ne? Hast du Lust, da irgendwie nochmal mitzumachen? Und dann sage ich meistens, ja klar, total gerne, weil es mich einfach irgendwie interessiert. Aber da habe ich jetzt keine ganz konkreten sportpsychologischen Themen mehr, die ich selber vorantreibe. Was ich in den letzten Jahren so ein bisschen gemacht habe, stärker ist, dass ich mal das ein oder andere Unterrichtsvorhaben zum Beispiel ausdifferenziert habe. Das ist dann aber eher so in der zum Beispiel Sportpädagogik oder so erschienen. Oder eben jetzt ganz aktuell, und das war auch spannend, eben so dieser Talententwicklungsansatz, dass wir gesagt haben, okay, wir beleuchten das einfach mal wirklich so ein bisschen konkreter. Was macht unsere Arbeit eigentlich aus? Und was für ein Unterstützungsnetzwerk müssen wir denn eigentlich einem Athleten, der so eine duale Karriere schaffen möchte, denn eigentlich wirklich bieten? Und das ist zum Beispiel jetzt in der letzten Ausgabe der Leistungssport erschienen. Da hat der Jörg Schorer dann auch quasi, ne, also da war es dann andersrum, da hat Jörg Schorer auch mitgearbeitet, aber da war er dann eher beratend tätig, ne, für unser System. Und da ist ein, ja, wie ich finde, glaube ich, ganz informativer Beitrag entstanden, der dann aber wieder zu meiner aktuellen Tätigkeit besser passt. Ne. Das ist dann nicht hundertprozentig fachwissenschaftlich super tief. Also ganz bewusst mache ich da nicht so sehr die Frage auf, was ist denn jetzt eigentlich das Talent, ne, sondern gehe eher von dem interaktionistischen Talentverständnis aus und Fächer auf der Grundlage fächern wir dann eben stärker aus, zu sagen, okay, und wie gehen wir denn dann jetzt damit um? Aber das sind so die Dinge, die mir total Spaß machen, sodass ich eigentlich versuche, das, was so ein bisschen aus der Listzeit übrig geblieben ist, eben, ne, kritisch zu hinterfragen, zu durchdenken, Dinge mal auf den Punkt zu bringen oder eben auch mal auszufächern, dass ich das versuche, mir so beizubehalten und dann an der einen oder anderen Stelle auch ja, mit meiner jetzigen Tätigkeit zu verknüpfen.
Es hört sich nach einer sehr, sehr wertvollen Kombination an. Ich habe das Gefühl, wir bräuchten mehr, die diesen Weg so gehen, wenn ich das höre. Und in diesem Zuge würde ich auch gerne fragen, was würdest du denn anderen auf den Weg geben, die vielleicht auch Lehramt studiert haben und dann vielleicht promovieren wollen oder doch nicht? Was ist so deine Message unterm Strich an diese Person?
Jetzt sollte ich erwähnen, dass wir dringend gute Lehrer brauchen in Deutschland.
Ja,
Nein.
falls es
Nein,
noch jemand noch
überhaupt
nicht
nicht.
mitbekommen hat mit dem Lehrermangel, ja.
Genau. Ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Also entweder hast du deinen Werdegang klar vor Augen oder du hast ihn eben noch nicht vor Augen. Und der erste Fall ist, glaube ich, der leichtere. Also wenn du dein Ziel klar vor Augen hast, dann ist das super. Und dann ist das, geht es, glaube ich, in Anführungsstrichen nur noch darum, diesen Weg auch zu bestreiten. Ja? Und wenn ich damals gewusst hätte, okay, auf jeden Fall Postdoc, Habil, Juniorprofessur, Professur, was auch immer, dann hätte ich diesen Weg, glaube ich, sehr konsequent für mich verfolgt. Ich habe aber einfach gemerkt, okay, es gibt eben auch noch andere Bereiche, die mich so stark interessieren, dass ich auch da reinschnuppern will. Ja? Ohne dann, also ich will damit gar nicht sagen, ich konnte mich nicht entscheiden, darum ging es gar nicht, sondern ich wollte mir eben diese Optionen offen halten. Ich glaube, etwas schwieriger wird es, wenn man sein Ziel nicht ganz so klar vor Augen hat. Und da würde ich, glaube ich, dann so grundsätzlich an die, sag jetzt mal salopp, Selbstreflexivität appellieren. Also ich glaube, solange man weiß, warum man Dinge macht oder eben auch ganz bewusst nicht macht, ist das total okay. Und ich persönlich habe immer gute Erfahrungen damit gemacht, Herausforderungen auch anzunehmen und auch neue Rollen anzunehmen und erstmal kennenzulernen und auch auszuhalten. Ja? Also ich finde, man muss sich auch immer so eine Zeit geben. So Lehrjahre sind keine Herrenjahre, also so eine Zeit geben, auch in so ein System irgendwie reinschnuppern zu dürfen und sich auch mit seiner eigenen Rolle auseinandersetzen zu dürfen und nicht sofort zu sagen, okay, ich merke, das ist nichts, ich gehe da wieder raus. Also so ein Stück weit so ein Aushalten ist, glaube ich, was wichtig sein kann. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass man keine Angst vor Entscheidungen hat. Wohl wissend, dass Entscheidungsfindungen natürlich total anstrengend sind. Also so der Prozess der Entscheidungsfindung, finde ich, ist viel anstrengender als der Prozess, wenn die Entscheidung getroffen ist und ich dann halt entscheiden muss, was die richtige oder die falsche, weil dann muss ich halt entsprechende Konsequenzen daraus ziehen. Und ich glaube, das klingt total abgedroschen, aber ich glaube, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, dann sollte man versuchen, so, ich sage jetzt mal so, Kreateur seiner eigenen Möglichkeiten zu sein. Weil wenn du die Entscheidungsfreiheit hast, dann hast du stärker das Gefühl, dass du selber der Handelnde sein kannst, als das mit dir gemacht wird. Ja? Also wenn der Zeitvertrag ausläuft und du keine Alternative hast, als in Schule zu gehen, dann gehst du anders in Schule, als mit dem Gefühl, okay, ich bin intrinsisch motiviert und das ist jetzt die Tätigkeit, ne, oder die Profession vielleicht, die ich jetzt irgendwie genauer kennenlernen möchte. Und was ich, glaube ich, auf jeden Fall machen würde, das habe ich eben schon angesprochen, ist, ich würde immer versuchen, einen Überblick zu behalten, wie sehen diese Systeme aus? Also jetzt ganz salopp, was gibt der Lehrermarkt her? Im Moment muss man sich zumindest bei vielen Fächern wenig Sorgen machen. Das kann aber in ein paar Jahren kann das anders sein. Ne? Ich würde, glaube ich, auch mal so Systeme miteinander vergleichen. Also für mich abwägen, okay, wo ist mein Treiber? Warum geht es mir? Ne? Also jetzt so die vermeintliche Freiheit der Universität versus vielleicht eher so diese Rigidität des Schulsystems. Wobei ich für mich sagen muss, ich habe zumindest in meinem aktuellen Wirken Möglichkeiten gefunden, diese Freiheit, die ich aus der DIS kannte, vielfach zu transportieren. Also ich habe im Moment das Gefühl, ganz, ganz viele Freiheiten mir geschaffen zu haben, mitunter auch hart erarbeitet zu haben. Ja, schon, aber ich habe sie jetzt so, ne? Und von dem Punkt aus kann ich dann wieder weitergucken. Auf der anderen Seite so Unsicherheit versus Sicherheit. Also die Frage ist, glaube ich, immer, dass man für sich selber wirklich überlegt, okay, was für ein Typ bin ich und was brauche ich, damit ich irgendwie positiv wirken kann.
Du hast es schon angesprochen, diese Systeme miteinander auch zu vergleichen. Du hast ja jetzt beide doch recht intensiv kennengelernt. Kannst du uns da so eine schöne Vergleichstabelle mal aufmachen?
Da schicke ich gleich rüber, gar kein Problem.
Was ja durchaus auch bei Entscheidungen, also ich frage, weil es vielleicht auch anderen bei einer
Ja.
Entscheidungsfindung helfen kann.
Ja. Also was ich am Bildungs- oder am Schulsystem bemerkenswert finde, ist mitunter, wie desillusioniert und gefrustet einige Menschen in diesem System sind. Das habe ich an Uni so nicht kennengelernt, weil ich glaube, an Uni hast du noch mal mitunter vielleicht eine andere, also hast du noch mal andere Treiber, warum du warum du in diesen Systemen wirken willst. Das ist schon was, was ich bemerkenswert finde. Aber das gibt es natürlich auch, ne? Und es gibt auch an Schule unfassbar viele wunderbare Lehrkräfte, die völlig motiviert sind und sich nicht davon unterkriegen lassen, dass natürlich dieses ja, Bildungssystem, wie wir es im Moment wahrnehmen, schon auch echt viele Tücken hat und mitunter auch ja manchmal so ein bisschen wenig nachvollziehbar agiert und Dinge vielleicht auch schleifen lässt, sage ich jetzt mal so, obwohl eigentlich alle wissen, wo man zupacken müsste. Und ich glaube, also und das meine ich eben so, also wenn du so ein zielorientierter Mensch bist, dann ist das manchmal anstrengend festzustellen, wie langsam so diese bildungssystemischen Mühlen irgendwie mahlen, ne? Das ist auch was, was ich, wo ich an Uni vielfach das Gefühl hatte, okay, wenn wir das und das jetzt umsetzen wollen, dann machen wir das. Ich glaube aber, das ist natürlich auch so mein gefärbter Blick, ne? Mit 10 Jahren Abstand und einer Promotion auf einem Stipendium ist das jetzt leicht gesagt, ne? Also wenn du, glaube ich, mit einem Postdoc sprichst, der irgendwie keine Ahnung, wie viel Lehrverpflichtung hat und wie viele Promoventen unter sich, der wird sich auch fragen, okay, ne? Wie viel Freiheit habe ich hier tatsächlich? Ja, und ich glaube, was in beiden Systemen gleich ist, sind so die Machtspielchen, die mitunter so gespielt werden. Ich glaube, da tun sich beide Systeme nicht so wahnsinnig viel. Von daher, also ich könnte jetzt so ganz platt so diese Fragen aufmachen, okay, wo habe ich Sicherheit, ne, wo habe ich aber auch Freiheit, wo habe ich Flexibilität, wo bin ich auch stark irgendwie gebunden. Aber ich glaube, das müssen wir an dieser Stelle jetzt hier nicht damit thematisieren. Das ist den Leuten, die uns vielleicht zuhören mögen, durchaus selber bewusst.
Ich will noch gar keinen Strich drunter machen, aber ich habe das Gefühl, ich würde gern zu so ein paar Meta-Fragen kommen, die ich immer gerne stelle. Und zwar die Frage, was du gerne vorher gewusst hättest.
Ich
Das
glaube,
wird mir
bestimmt jetzt
mal.
die Punkte, die ich gerade so ein bisschen vielleicht eher nicht ganz so konstruktiv skizziert habe, die hätte ich vorher spannend gefunden. Also wirklich mitunter auszuhalten, wie langsam bildungssystemische Mühlen mahlen. Das ist so trivial dahergesagt, aber das bestimmt dich manchmal in deinem Arbeitsalltag auf eine Art und Weise, dass du das Gefühl hast, okay, da braucht man einen langen Atem, um nicht so ein bisschen zu resignieren. Das finde ich, da habe ich manchmal so die Sorge, dass es vielen Menschen einfach so geht. Und das mit diesen Machtspielchen habe ich gerade nicht umsonst angesprochen. Das finde ich schon interessant. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich hätte gerne vorher gewusst, was für ein dickes Fell man da vielleicht braucht, so auf bestimmten Ebenen, um ja gewisse Dinge auch ja so ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel machen zu müssen oder vielleicht auch mal ganz bewusst eben ne, das kritische Denken rauszuholen und zu sagen, nee, das sehe ich aber komplett anders. Das ist, glaube ich, unproblematisch. Da hat man, wenn man ein gewisses Standing hat, ist das auch jetzt nichts, was einen großartig umtreibt, aber das ist mitunter bemerkenswert, dass es die doch in beiden Systemen gleichermaßen gibt. Das war mir vorher nicht ganz so klar.
Und was würdest du immer wieder so tun? Und was vielleicht auch nicht?
Ich hoffe, man nimmt mir so ein bisschen ab, dass der Weg, den ich gegangen bin, dass ich den gerne gegangen bin, weil das ist tatsächlich so. Also ich würde, glaube ich, jede Phase wieder genauso bestreiten, mit all ihren Höhen und Tiefen und auch den Konsequenzen, die ich mitunter daraus gezogen habe. Das heißt, ich bereue das eigentlich nicht und versuche eben, wie eben angesprochen, auch heute noch so Querverbindungen, zu ziehen. Das würde ich, glaube ich, auch immer wieder so machen, was ich neulich so einen schönen Spruch gelesen, der hieß, auch ein Hamsterrad sieht von innen aus wie eine Karriereleiter oder irgendwie so. Genau, das war so eine Postkarte, fand ich irgendwie gut. Ich glaube, was ich ein bisschen anders machen würde oder auch machen werde in Zukunft, ist, ich würde zwischendurch häufiger mal innehalten, mal so auf Pause drücken und mich mal so wirklich fragen, okay, welchen Stellenwert hat hier gerade eigentlich wirklich was? Ich finde, die Gefahr läuft man immer schnell, aber das ist für beide Systeme gleichermaßen der Fall. Also ich lerne so diesen Stellenwert von Me-Time eigentlich eher so in meinen 30ern gerade zu schätzen und kennen. Also das würde ich, glaube ich, ein bisschen anders machen, wenn ich jetzt mir so die letzten 15 Jahre angucke. Ich würde häufiger mal sagen, ey, komm, ne? Nicht den fünften Job auch noch nebenbei, sondern dann vielleicht mal eher irgendwie ein bisschen mehr Freizeit oder so. Wobei ich auf der anderen Seite einen super tollen Freundeskreis habe und ich glaube jetzt nicht, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich darüber beschweren, dass ich eben keine Zeit habe. Aber das ist natürlich immer sowas für einen selber, was man dann irgendwann anfängt zu beleuchten.
Und was war der beste Rat, den du je bekommen hast? War es dieses, die Motivation fehlt dann gegebenenfalls, wenn du zurückkommen wollen würdest aus der Schule?
Das war tatsächlich ein guter Rat, der mich, wie gesagt, auch heute, an den denke ich immer noch manchmal so ein bisschen zurück, weil, also gut, das Thema Motivation spielt da rein, aber auch ein Stück weit so das Thema Haltung für mich. Und das Thema Haltung ist eins, was mir total wichtig ist. Und von daher, das war schon ein guter Rat. Ich glaube aber zum Thema Haltung, jetzt so auf der ganz praktischen Ebene, war, glaube ich, der beste Rat, und daran wird er sich überhaupt nicht erinnern, war mal so ein Satz, den Jörg Schorer mal gesagt hat, als es so um Wertschätzung und Respekt so Studenten gegenüber ging. Also wir saßen irgendwie in so einer mündlichen Prüfung, und es war irgendwie recht am Anfang, dass ich irgendwie auch Prüfungen mit abgenommen habe, und ich habe mich so ein bisschen so gefragt, okay, ne, wie stellt man denn jetzt Fragen und so? Ist man ja nicht so hundertprozentig darauf vorbereitet. Und dann hat er so gesagt, weißt du was, es geht hier heute darum, Wissen zu finden. Es geht darum, Wissen zu finden. Und das ist was, was ich irgendwie nach wie vor in jeder Abiturprüfung, in jeder Staatsexamensprüfung ist das was, was ich so ein bisschen, da ist so dieses kleine Männchen im Hinterkopf, was mir das sagt. Es geht nicht darum, auf die 5 zu prüfen. Es geht nicht darum, ne, alle Fragen zu stellen und dem Kandidaten nur deutlich zu machen, was er alles nicht weiß. Also natürlich, wenn ich irgendwie in 15-Punkte-Bereich prüfe, dann werden da auch Antworten bei sein, wo der Prüfling vielleicht auch nicht unbedingt weiter weiß, oder in sehr guten Bereich im Staatsexamen, oder vielleicht selber auch das Gefühl hat, was soll die Frage denn jetzt? Aber ich fand diese Haltung so schön dahinter, ne? Also wir sind hier heute mit Wertschätzung, wir sind hier heute mit Respekt unterwegs, und es geht darum, dem anderen die Möglichkeit auch zu geben, sein Wissen oder auch seine Transferleistung entsprechend zu entfalten. Das fand ich irgendwie, das war so ein schöner Rat, den ich immer irgendwie so gerne auspacke, wenn es um so Prüfungssituationen geht. Und so ein anderer Rat zum Thema Haltung, den habe ich mehr so für mein Selbstkonzept eigentlich verinnerlicht. Das war nämlich eine spannende Situation. Ich war auf so einer Qualifizierungsmaßnahme, irgendwie Lehrkräfte im mittleren Management oder so hieß die. Und ich war verhältnismäßig sehr jung für diese Maßnahme. Und dann war da so eine Schulleiterin, die so ein ganz alter Hase war, und die wusste irgendwie alles. Also es war wirklich sehr beeindruckend. Und ich stand genau in so einer Entscheidungsphase irgendwie. Nämlich, soll ich mich irgendwie auf diese Fachleitungsstelle, war es da, glaube ich, soll ich mich darauf bewerben oder nicht? Und hatte eigentlich für mich klar, boah, ich habe gerade irgendwie die Beförderung an der Schule und bin jetzt in den und den und den und den Bereichen irgendwie, ne, tausend Dinge zu tun. Und dann war so die Frage, boah, nehme ich die Herausforderung jetzt eigentlich, also mache ich das jetzt wirklich? Und die sagte nur so, ach, wissen Sie, Frau Rienhoff, also ich bin in meinem Leben, und die war halt irgendwie Ende 60, ne, immer sehr gut damit gefahren zu sagen, ja, ich sage ja zu den Dingen, und ging irgendwie aus diesem Gespräch raus. Ich dachte so, okay, gut, und dann habe ich das mal für mich so versucht zu übertragen. Und habe dann, also wir haben dann natürlich noch so ein bisschen weitergesprochen, und habe dann das auch für mich so übersetzt, zu sagen, ich nehme einfach mal die Herausforderung an. Und dann habe ich so gedacht, eigentlich hast du es immer so gemacht, und bin da auch sehr, sehr glücklich. Rüber bin dann mit, ich glaube, 32 oder so, bin ich dann Fachleiterin geworden, was auch verhältnismäßig recht früh ist. Also da muss man sich natürlich auch immer wieder fragen, okay, hat man schon genug Expertise, hat man die Souveränität? Ne? Man will ja da auch irgendwie keinen schlechten Job machen. Und bin aber sehr dankbar für die Möglichkeit, dass ich mich da. Also, dass man mir quasi zugetraut hat, mich auf diese Stelle zu bewerben, und dann aber eben auch solche Ratschläge, dass ich dachte, ja, warum denn eigentlich nicht? Ne? Also einfach mal ausprobieren. Und ja, das war dann spannend, in diese neue Rolle auch einzustüpfen. Aber ich bin ja froh, dass ich es gemacht habe. Und das war auch nochmal so ein zweiter Rat zum Thema Haltung, wo ich so sagen würde, der poppt auch immer wieder zwischendurch auf, wenn es um so ganz zentrale Fragen geht. Ne? Dass ich denke, traue ich mir das zu? Will ich das wirklich? Und dann so diese Geschichte, es geht nicht darum, alles zu machen, aber selber die Haltung zu überprüfen und zu sagen, ja, okay, komm, ich kann mir das vorstellen. Oder vielleicht auch irgendwann mal ganz bewusst, grundsätzlich ja, aber jetzt gerade nein. Ne? Also das kann ja auch die Konsequenz sein.
Ist es denn realistisch oder sieht deine Zukunft vor, dass du vielleicht uns doch noch mal an der Uni beglückst? Oder stehen da andere Sachen im Vordergrund? Was hast du denn für Pläne?
Das wäre sehr vermessen, wenn ich jetzt sagen würde mit 36, okay, ich greife jetzt nochmal an. Da haben mich, glaube ich, andere, die im System geblieben sind, jetzt dann doch sehr deutlich überholt. Völlig zu Recht. Aber ich sage niemals nie, ne? Warum nicht da irgendwann nochmal drüber nachdenken, aber dann wahrscheinlich nicht mit der Intensität, mit der man das gemacht hätte, wenn man im System geblieben wäre. Also im Moment habe ich tatsächlich eher so den Fokus darauf, mal so ein bisschen innezuhalten. mal so bewusst zu sagen, okay, ich gucke mir mal meinen Workload bewusst an und gucke mir auch mal an, ob ich Quanti, also ich habe gerade so ein Stück weit reduziert, reduziere gerade Quantität, so ein bisschen mit der Zielsetzung, vielleicht in unterschiedlichen Bereichen ein bisschen mehr Qualität zu erzielen, also sowohl auf der Arbeitsebene als auch privat. Und probiere gerade für mich auch so unterschiedliche Arbeitsmodi aus. Also jetzt eher so ein bisschen auf der übergeordneten Ebene, aber das ist was, was ich im Moment sehr, sehr spannend finde, weil ich da ganz viel über mich selber herausfinde, ne? Das macht Spaß. Grundsätzlich möchte ich weiter an meiner Profilbreite arbeiten, aber gerne auch an meiner Profiltiefe. Mir ist wichtig, dass ich die Dinge mache, die mich irgendwie intrinsisch motivieren, und ich habe Lust, irgendwie ja, das System besser zu machen und vielleicht auch passgenauer zu machen. Und ob das jetzt das Schulsystem ist oder ob das ein übergeordnetes System ist, ich kann dir das noch gar nicht so hundertprozentig beantworten. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, wo stehst du in 10 Jahren, dann könnte ich dir das nicht so ganz genau sagen. Das finde ich aber auch total spannend.
Das ist auch, ja, ist auch spannender als so eine vorgefertigte 5 bis 10 Jahresantwort, das stimmt.
Auf der anderen Seite, ich glaube, so diese Extralunge, die ich so ein bisschen habe, die möchte ich mir auch ganz gerne bewahren. Die muss man natürlich auch schützen, aber ich habe auch Lust darauf, nicht stillzustehen, ne? Und also.
Da würde ich mir jetzt auch wenig Sorgen machen.
Okay.
Ich habe die Frage, ob du noch irgendwas, was ich nicht gefragt habe, was du gerne loswerden möchtest, wo du sagst, Franzi, da sind wir nicht genug drauf eingegangen, oder hier hätte ich noch was ich irgendwie gerne dem wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchte. Irgendwas.
Ich glaube, ich habe einen Punkt eben so ein bisschen, da bin ich so ein bisschen drüber hinweggegangen, als ich darüber gesprochen habe, was so prägnant für mich war. Und das wäre was ich auf jeden Fall mit auf den Weg geben wollen würde, weil das eigentlich was ist, was mich auch jetzt noch total beschäftigt, nämlich so das Thema, welchen Stellenwert haben eigentlich Vernetzungen? Und da denke ich total gerne, kannst du dich an unseren MKK-Austausch erinnern? Münster
Ja.
in Kassel, genau. Wir haben ja damals auf unserer Ebene gesagt, ey komm, ne, als Promoventen, wir verknüpfen uns mal. Und ich habe nämlich den Dennis Dreiskemper wieder getroffen auf einer Tagung in Köln letztes Jahr zum Thema Nachwuchsleistungssport. Da hatte er
Ah ja.
zum Thema, ich glaube, ich psychische Auswirkungen Corona-Pandemie gesprochen, und ich eben über das Thema Individualisierung von Schulkarrieren, also ne, duale Karriere, Nachwuchsleistungssport, Sportschule. Und da haben wir uns total gefreut, uns wiederzusehen. Und da sagte er auch so, ey, der Austausch Münster, Köln, Kassel. Da dachte ich, ja, da war doch was, genau. Also so diese Idee, sich zu vernetzen, das ist, glaube ich, womit ich gerne nochmal so enden würde, was ich gerne meinerseits nochmal pointieren wollen würde, weil das ist, glaube ich, was unglaublich wichtig ist für die Arbeit an Uni, und auch was, wenn man da ein Typ für ist, was ja auch total lebensbereichernd ist, ne? Das ist auch was ich heute noch versuche, eben, also jetzt nicht krampfhaft Networking zu betreiben, aber eben sowohl Dinge miteinander als auch ne, entsprechende Protagonisten miteinander zu vernetzen oder auch mich zu vernetzen, weil ich da einfach einen totalen Mehrwert drin sehe, immer so gemeinsam irgendwie über den Tellerrand zu schauen. Und das ist, glaube ich, was ich nochmal so als Stichwort gerne mitgeben wollen würde.
Schön. Und dann kann ich meine letzte Frage stellen, die wie immer lautet: Wem möchtest du denn Danke sagen?
Danke sagen. Okay.
Sie wirken alle immer so überrascht.
Das ist immer so, ich grüße alle, die mich kennen, so, ne, in diesen
Ja.
schlechten Interviews, genau. Ich beziehe das mal so auf den beruflichen Kontext, weil, also ich habe, glaube ich, so ein großes Gewicht in meinem Lebenslauf hat jetzt gar nicht so sehr so der soziale oder materielle oder finanzielle Background bei mir. Also ich habe ein sehr tolles familiäres Konstrukt, aber das war bei mir nie so super stark ausgeprägt. Ich glaube, entscheidend für mich waren immer so Unterstützer und Befürworter. Und da könnte ich mich so ein bisschen pauschaler bedanken. Also bezogen auf den beruflichen Lebensweg, zum Beispiel, ne, wenn ich an die Zeit der Promotion oder auch des Studiums denke, bei jemandem wie Bernd Strauß oder auch Jörg Schorer kann ich mich nicht genug bedanken für die Unterstützung und auch all das, was ich lernen durfte. Da gehören aber auch viele andere zu. Ich habe aber auch schon für wundervolle oder mit wundervollen, unter wundervollen Schulleitungen arbeiten dürfen, die mich in meinem Handeln massiv unterstützt haben, die mich auch total inspiriert haben, tatsächlich. Und die mir auch jetzt noch echt freihalten lassen, mich zu entfalten, weil das für mich total wichtig ist, dass ich nicht in so einem Korsett stecke, sondern dass ich auch irgendwie eigene Dinge realisieren darf. Ich fühle mich aber zum Beispiel auch mit den Dezernenten, für die ich arbeite, an der Bezirksregierung, auch von denen fühle ich mich ja sehr wertgeschätzt und auch in meinem manchmal vielleicht auch eher kritischen Denken durchaus angenommen und wahrgenommen. Also das wäre vielleicht was so ein bisschen pauschaler, so meinen Unterstützern und Befürwortern. Gut, hört sich das furchtbar an. Aber da würde ich einfach mal Danke sagen. Und ich
Das
möchte
tun
dir
wir.
natürlich danken, dass du mich angefragt hast, ob wir mal darüber sprechen, wo ich so gelandet bin. Fand ich irgendwie eine spannende Idee.
Ja, ich hoffe, dass das für den einen oder die andere da draußen auch tatsächlich wertvoll war. Ich fand es total wertvoll und ich fand es auch wirklich, wirklich spannend zu sehen, dass du einfach auch nach der Promotion genauso wie währenddessen schon einfach mega durchgestartet bist, egal was mit, ja, was du anfängst. Und auch wenn wir natürlich alle traurig sind, dass du nicht mehr so intensiv in der wissenschaftlichen Community bist, wie du es mal warst, bin ich trotzdem froh, dass so jemand wie du an Schulen rumspringt, um das mal sehr pauschal zu sagen, weil da brauchen wir eben auch einfach wahnsinnig gute Leute. Von daher, ja, sage ich ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und hoffe, wir sehen uns vielleicht mal bei so einer ASP-Tagung bei dir um die Ecke mal wieder, wenn du Lust hast, auch einfach nur für einen Gesellschaftsabend vorbeizukommen. Ist bestimmt keiner traurig. Ja, und wünsche dir auch für das, was jetzt noch kommt, ganz, ganz viel Erfolg und Spaß und vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Ja, ich danke dir. Ich komme total gerne vorbei und natürlich nicht nur für den Abend, sondern die Themen interessieren mich ja dann auch wieder, auch immer. Also wenn du wirklich mal in der Ecke bist, sag auf jeden Fall Bescheid, dann können wir gerne mal wieder einen Vortrag lauschen und ein Bierchen zusammen trinken. Ich würde mich sehr freuen. Danke für die Einladung, liebe Franzi.
Bis dann.
Bis dann.